Hallo, herzlich willkommen, ihr da draußen. Hier ist Radio X, hier ist das Polytopia-Magazin auf 91,8 MHz und ich begrüße euch an den Radios oder Computern, Handys, wo auch immer ihr uns zuhört. Mein Name ist Thorsten Sinning und ich habe ein Bouquet von interessanten Themen und Gesprächspartnern diese Woche für euch. Da habe ich zuerst mal Omid Nuripur. Er ist der erste Direktkandidat für die Grünen aus Frankfurt und ich habe mit ihm über den Einzug und die Sondierungen der Grünen gesprochen. Dann habe ich Frau Demirel Kocsa, sie ist vom VDK. Es geht in dem Interview um das Thema Schwerbehindertenvertretung. Was macht eine Schwerbehindertenvertretung und wie geht es Schwerbehinderten im Alltag am Arbeitsplatz? Dann habe ich ein kleines Schmankerl über die Nora-App. Frau Walkenbach von der Feuerwehr Frankfurt wird uns da nähere Erläuterungen über diese Notruf-App geben. Dann habe ich Gäste aus Amerika, die ihre Platte hier vorstellen wollen. Das gibt es, ja. Ein Gespräch über den Volksentscheid in Berlin, und zwar Deutsche Wohnen enteignen. Und diesmal habe ich mal einen Vertreter von Haus und Grund eingeladen, nämlich den Bundesvorsitzenden von Haus und Grund, Herrn Warnecke, und er wird uns seine Sicht der Dinge erläutern. Und zum Schluss habe ich auch noch einen kleinen Bericht, ein kleines Interview-Statement von der belarussisch-polnischen Grenze und der Situation dort. Viel Spaß beim Zuhören und es geht gleich los mit Omid Nuripur. Am Telefon begrüße ich nun Omid Nuripur und ich beglückwünsche gleichzeitig zum ersten Direktmandat für die Grünen in Frankfurt. Was ist das für ein Gefühl?
Das ist was sehr Großes für mich. Ich vertrete ja die Menschen in Frankfurt seit 15 Jahren schon im Bundestag. Aber das ist ein anderes Niveau an Vertrauen, sehr direkt. Und ehrlich gesagt, einen Wahlkreis zu gewinnen, als ich bei den Grünen beigetreten bin, war Joschka Fischer der Abgeordnete und es war undenkbar, dass er den Wahlkreis gewinnen kann. Deshalb ist es schon sehr, sehr besonders.
Mhm. Das ist ja auch ein besonderer Wahlkreis. Sie sagten, dass Erika Steinbach den jahrelang geholt hat. Das zeigt doch den Wandel dann auch.
Ja, schon. Das ist, zeigt, dass diese Stadt nicht mehr dieselbe ist wie damals. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass die Stadt sich schon zum Besseren gewendet hat.
Frankfurt ist ja jetzt auch mit Armand Zorn und Thorsten Dieb, der ja bei das Listenmandat reingekommen ist, und Janine Wissler, die mit viel Glück, glaube ich, in den Bundestag jetzt kommt, sehr gut vertreten. Was ist das für eine Stimmung oder wie sieht dann die Arbeit aus für uns als Frankfurter?
Ja, es sind ja noch mehr Leute. Es ist ja noch mit der Deborah Düring für die Grünen drin. Es ist Karin Thüring noch reingekommen von der SPD. Wir sind jetzt viele Leute. In der Vergangenheit war das so, dass die Kolleginnen und Kollegen, die bisher drin waren, also Bettina Wiesmann von der CDU beispielsweise, Matthias Zimmer von der CDU, Uli Nissen von der SPD, Achim Kessler von der Linkspartei und ich, wir haben sehr eng miteinander gearbeitet bei allen Streitereien und Dissenspunkten, die wir haben. Wir haben sehr eng miteinander gearbeitet, wenn es darum ging, auch Anliegen in der Stadt anzupacken. Gerade am Anfang der Corona-Zeit, als viele Unternehmen verzweifelt waren, hatten wir sehr viele Gespräche miteinander, wie man helfen kann. Und ich hoffe, dass wir sehr schnell auch die neue Crew, also diese 6 Leute, jetzt auch hoffentlich sehr schnell dazu kommen, dass wir miteinander arbeiten, bei allen Dissens, bei allen Streitereien, die wir auch miteinander haben werden als Parteien, dass wir so schnell wie möglich dazu kommen, in einen Arbeitsmodus kommen, um für die Belange von Frankfurt im Bundestag auch einzutreten.
Wir als Grüne werden ja sicherlich in, oder hoffen wir mal, in einer Regierungskonstellation sein. Man spricht über die Ampel, über Jamaika. Eine große Koalition wird erstmal ja ausgeschlossen von CDU und SPD. Wie geht es da weiter? Unsere Sendung ist jetzt am 6. Oktober. Was wird so der Stand sein, den uns da erwartet? Eine lange Regierungsbildung oder geht es dann doch relativ schnell?
Ich hoffe sehr, dass es schnell geht. Wir haben eine französische Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union am 1. Januar, mitten in deren Wahlkampf. Und das wird kompliziert genug. Wenn Deutschland bis dahin keine Regierung hat, wird das für ganz Europa ein bisschen knifflig. Deshalb hoffe ich sehr, dass wir schnell zu einer Regierungsbildung kommen. Wir haben bei der Frage, wen wir denn eigentlich wollen, ob Ampel oder Jamaika eine klare Präferenz, nämlich in einer Ampel, deswegen schon, weil wir eine weit größere Nähe programmatisch auch zur SPD haben. Wir haben nicht ausgeschlossen, weil demokratische Parteien miteinander reden und Kompromisse schließen können müssen. Aber der Trend, die Vorliebe ist klar. Auch deswegen im Übrigen, weil Scholz ja Erster geworden ist und nicht Laschet. Und das ist eine demokratische Gepflogenheit eigentlich, dass die Person, die auf Platz 1 landet, auch natürlich einen Anspruch darauf erheben darf und kann und soll, das Kanzleramt zu übernehmen.
Absolut, ja klar. Und das geht ja auch immer halt um den Wählerwillen. Doch deutlich Präferenzen zeigt, erwarte ich von der Politik, dass es ja auch dann sich da widerspiegelt und nicht plötzlich eine ganz andere Konstellation herauskommt. Wir haben ja auch im Römer auf lokaler Ebene in Frankfurt eine sogar Viererkonstellation. Nimmt man diese Erfahrungen mit nach Berlin? Spielt das da eine Rolle, wenn man so in die Sondierung reingeht? Und wer ist eigentlich in diesem Sondierungsteam drin?
Nein, man nimmt, also ich persönlich bin nicht wirklich eng eingebunden nach der Regierungsarbeit in Frankfurt. Ich rede viel mit meinen Leuten, aber natürlich auch mit anderen. Thorsten Lieb zum Beispiel von der FDP, der ist Rheinkommissar, Kreisvorsitzender in Frankfurt, der ist da auch bei den Koalitionsgesprächen sehr viel näher dran gewesen. Aber es ist richtig, dass man natürlich die gute Erfahrung schon braucht, solche Gespräche gescheit führen zu können. Wenn schon mal Koalitionsverhandlungen mitmacht, dann weiß, dass sie sehr intensiv sind, sehr, sehr zeitaufwendig sind, dass sie hinter großen Druck stattfinden, weil man wenig Zeit hat, sehr viel entscheiden muss und auch weiß, dass das Entscheidungen mit sehr großer Reichweite und Konsequenzen für viele, viele Menschen. Ja. Wichtig ist natürlich, dass wir eine Atmosphäre finden, mit der wir auch arbeiten können und in der wir sogar auch Vertrauen fassen können. Wir müssen eine Stimmung und eine Atmosphäre schaffen des Vertrauens. Das war vor 4 Jahren nicht möglich mit Christian Lindner. Jetzt werden wir wieder mit ihm zusammensitzen. Ich hoffe, dass es diesmal anders ist.
Sind ja auch andere Leute jetzt bei der FDP und bei der SPD ist ja auch eine andere Führungsspitze mittlerweile. Die Grünen haben ja eine ganz klare Präferenz Klimaschutz, Klimapartei. Mhm. Wird das schwierig werden, das durchzukriegen? Ich meine, Klima hat ja eigentlich jeder Partei verstanden, aber die Interpretationsansätze sind sehr unterschiedlich bei den Parteien. Im Wahlkampf wird das sehr stark herausgestellt. Kann man da Kompromisse eingehen und wie könnten die aussehen?
Also wir müssen in allen Bereichen über Kompromisse sprechen, denn Kompromisse sind der Kern von Demokratie. Mhm. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Kompromissen jeglicher Art und denen im Klimabereich. Normalerweise ist es so, wenn wir beide jetzt verhandeln über ein Thema, die sagen, ich will 3, ich sage, ich will 1, dann kann es sein, dass wir auf 2 landen. Das nennt man klassischen politischen Kompromiss. Im Klimabereich ist es an bestimmten Stellen nicht möglich. Wenn wir jetzt sagen, der Kohleausstieg muss spätestens 2030 erfolgen, sonst können wir nicht mehr rechtzeitig klimaneutral werden, um unsere Klimaziele zu erreichen als Deutschland, und die SPD sagt 2038, dann hilft das nichts, wenn wir uns jetzt auf die mathematische Mitte auf 2034 oder 2035 einigen. Weil auch dann schaffen wir die Klimaziele nicht. Das heißt, in diesem Bereich gilt es aus unserer Sicht sehr stark, tatsächlich wissenschaftsbasiert zu verhandeln und dort die Kompromisse zu suchen. Nein, wir werden nicht jetzt mit roten Linien aufwarten. Nein, wir werden nicht reingehen und sagen, das Entscheidende ist, dass das, das und das und das auf alle Fälle so kommt, wie wir es wollen. Aber wir müssen aber auch bedenken, dass uns die Zeit davon rennt. Wir müssen einfach bedenken, als wir unser Programm zum Beispiel geschrieben haben, Anfang des Jahres, gab es den letzten Bericht des UN-Klimarats noch nicht. Dieser Bericht ist so dramatisch, hätten wir den da gehabt, hätten wir unser Programm auch noch schärfer geschrieben. Sie sehen, es ist unsere Entwicklung, die Zeit davon. Und davon muss der Geist dieser Gespräche über den Klimaschutz auch geprägt sein.
Mal ein anderes Thema. Jetzt ist ja Frankfurt sehr divers und Frankfurt ist ja auch eine Blaupause für offene Kultur, eine offene Stadt. Wir haben jetzt ja ein ganz klares Bündnis dann auch der Mitte und des Fortschritts, wenn man ausgeht davon, dass es eine Ampel geben kann. Jetzt gehen ja FDP und Grüne zunächst mal auf Tuchfühlung und schauen, in welche Richtung man gehen kann. Was ist, wir hatten bisher auch sehr viel Stillstand. Was ist denn eine gewisse Aufbruchstimmung zu spüren, jetzt schon?
Ich glaube, dass diese Aufbruchstimmung erst entstehen kann und wird, wenn wir tatsächlich ins Tun kommen. Ich glaube, also wenn ich bin länger dabei, ich erinnere mich sehr lebhaft an Rot-Grün. Als wir Rot-Grün verabschiedet haben, gab es eine große Euphorie. Die hatte aber ehrlich gesagt in erster Linie damit zu tun, dass Helmut Kohl weg war. Der wirkliche Aufbruch kam dadurch, dass wir geliefert haben, dass wir das erneuerbare Energiengesetz durchgebracht haben, dass wir den Atomausstieg haben, dass wir endlich begonnen haben mit damals zu den Kriegen, aber begonnen wenigstens mit den gleichgeschlechtlichen mit der Gleichstellung von allen Lebensformen, auch von gleichgeschlechtlicher, damals hieß es noch eingetragene Partnerschaft. Und ich kann ganz viele solche Beispiele nennen. Und die das geliefert haben, das ist der Aufbruch, nicht bestimmte Parteien und Fraktionen.
Okay, dann hoffen wir mal, dass die Aufbruchstimmung dann auch wirklich kommt, sobald es halt zu mehreren Koalitionsgesprächen kommt und dass dann die auch hoffentlich in diesem Jahr dann noch abgeschlossen werden, sofern das irgendwie möglich ist bis zum Jahresende.
Das wäre wunderbar.
Ganz herzlichen Dank für das Interview und viel Erfolg in der neuen Legislatur.
Danke, herzlich, ciao.
Zum Thema Schwerbehindertenvertretung. Ich habe da ein Interview mit der für die Betriebsratsarbeit zuständigen Referentin beim VDK, Frau Zelda Demirel.
Guten Tag, Herr Sinning.
Sie sind für die Arbeit der Betriebsräte zuständig. Die Schwerbehindertenvertretung in Betrieben leistet ja einen ganz wichtigen Beitrag. Leider ist das nicht so allgemein bekannt, was eine Schwerbehindertenvertretung leistet und was sie ist. Vielleicht können Sie uns kurz erläutern, was die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung sind.
Ja, das kann ich gerne erläutern. Zunächst erlauben Sie mir, dass ich mich noch mal ganz kurz vorstelle.
Gerne.
Mein Name ist Zelda Demirel Kocha. Ich bin Volljuristin und Referentin für die Betriebsarbeit bei dem Verband der Schwerbehinderten in Hessen, Thüringen, VDK. Ich würde gerne die Aufgaben erläutern, und zwar sind die Schwerbehindertenvertretungen dafür da, einerseits, dass sie die Eingliederung schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen in den Betrieben oder Dienststellen fördern, mhm, und andererseits auch die Interessen im Betrieb gegenüber dem Arbeitgeber vertreten, einfach ihnen beratend und auch helfend zur Seite stehen. Die Aufgaben sind insgesamt im 9. Sozialgesetzbuch geregelt, und da möchte ich Ihnen ganz kurz nochmal die Begriffe Schwerbehinderung und gleichgestellte Menschen kurz erläutern.
Mhm, gerne.
Weil also ein Mensch ist schwerbehindert, wenn er einen Grad der Behinderung von 50 oder mehr durch einen Bescheid des Versorgungsamtes hat. Dies bedeutet, dass wenn der Grad der Behinderung weniger ist, aber mindestens 30 oder 40, kann ein Mensch einen Antrag bei der Agentur für Arbeit stellen, und mit diesem Antrag kann er sich gleichstellen lassen wie ein Schwerbehinderter. Also von den Rechten und Pflichten auch her.
Gleichstellung heißt also, man kriegt gleiche oder einige Rechte zugebilligt. Ich glaube, Kündigungsschutz ist das ja zum Beispiel, die auch ein Schwerbehinderter hat, obwohl man nicht berechtigt ist, einen Schwerbehindertenausweis zum Beispiel zu bekommen.
Genau, das ist es. Also man hat auf jeden Fall das Sonderkündigungsschutzrecht wie ein Schwerbehinderter, hat aber nicht den Schwerbehindertenausweis. Mhm. Genau, es gibt natürlich auch weitergehende betriebliche und außerbetriebliche Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung. Ist verpflichtet, die Durchführung von Bestimmungen, die zugunsten von schwerbehinderten Menschen gelten, zu überwachen. Das heißt, gibt es Verordnungen, gibt es Tarifverträge, Betriebsdienstvereinbarungen, es gibt ja mittlerweile Integrationsvereinbarungen, betriebliche Eingliederungsmaßnahmen, Inklusionsvereinbarungen, also alles das, ist zur Durchführung oder Überwachung auch dem schwerbehinderten Vertreter zuzurechnen. Das heißt, den schwerbehinderten Vertreter ermöglicht natürlich, also es ist der hat korrekt darauf zu achten, der schwerbehinderten Vertreter, dass alle betrieblichen Möglichkeiten seitens des Arbeitnehmers erhalten werden, um tatsächlich die Kenntnisse und Fähigkeiten voll zu verwerten und weiterentwickeln zu können, auch wenn er eine Behinderung hat.
Wenn das ein Vertreter ist, also ähnlich wie ein Betriebsrat, oder gehört auch dem Betriebsrat?
Nein, das ist, also es ist natürlich eine Position im Betrieb oder Dienststelle, aber der große Unterschied ist, dass der schwerbehinderten Vertreter nur ein Mitwirkungsrecht hat, aber kein Mitbestimmungsrecht. Das heißt, der Arbeitgeber braucht den Vorschlägen des schwerbehinderten Vertreters nicht zu folgen. Das ist der Unterschied. Ein Betriebsrat hat natürlich weitergehende Mitbestimmungsrechte. Ein schwerbehinderten Vertreter kann sich äußern gegenüber Einstellung, Kündigung zum Beispiel, Umsetzungen, also personelle Maßnahmen und auch beratend zur Seite stehen, so eine Art Mediation zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber schaffen, hat aber leider nicht das Recht der Mitbestimmung.
Okay, dann gibt es ja auch noch das Integrationsamt, was in dieser Konstellation auch noch ein Mitspracherecht oder ein Recht hat, sich für die Schwerbehinderten einzusetzen.
Wie sieht das aus? Genau. Wir arbeiten gerne mit dem Integrationsamt oder Integrationsfachdienst zusammen. Am Montag haben wir sogar einen gemeinsamen Vortrag hier in Frankfurt-Hofheim. Also das Integrationsfachdienst arbeitet ja im Auftrag von dem Integrationsamt, Reha-Träger, Agentur für Arbeit, und hat natürlich auch das sind Ansprechpartner für behinderte Menschen im Erwerbsleben sind grundsätzlich für die Förderung der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung da.
Hat also ein Einspruchsrecht gegenüber Fortbildungsmaßnahmen, was betrifft die Ausstattung am Arbeitsplatz, den Einsatz von Schwerbehinderten und auch die Kündigung, wenn es zu einer Kündigung kommen sollte.
Ja, das Integrationsamt hat auf jeden Fall, also ein Arbeitgeber darf nur einem schwerbehinderten Menschen oder gleichgestellten Menschen kündigen, wenn er die Genehmigung vom Integrationsamt einholt. Und das Integrationsamt hat natürlich die Aufgabe zu schauen, wie steht es mit dem Menschen mit Behinderung, warum wird er gekündigt, was sind die Kündigungsgründe, wie sieht die Aufgabe im Betrieb aus, gibt es einen behindertengerechten Arbeitsplatz, leidensgerechter Arbeitsplatz wird es auch genannt, und ist eine Umsetzung, kommt eine Umsetzung in Frage. Es kann sein, also es ist öfters sehr möglich, dass das Integrationsamt vor Ort in die Arbeitsstätten kommt und auch die Arbeitsstellen sich anschaut, gibt es eine Möglichkeit, Gespräche führt. Dann gibt es nochmal zu unterscheiden davon, dass den Integrationsfachdienst, der auch nochmal passende betriebliche Lösungen entwickelt bei der Integration schwerbehinderter Mitarbeiter.
Okay.
Da erzähle ich Ihnen nachher auch nochmal ein schönes Beispiel bei einem hörbehinderten Menschen. Aber wir waren ja auch bezüglich der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung stehen geblieben. Und da ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass der Arbeitgeber bestimmte Unterrichtungspflichten hat gegenüber den Schwerbehindertenvertretern, weil der Arbeitgeber muss über alle Angelegenheiten, die die schwerbehinderten Menschen entweder einzeln oder als Gruppe betreffen, unverzüglich informierten. Das heißt, dass die schwerbehinderten Vertreter darauf eine Einwirkungspflicht dann hat.
Unternehmen müssen ja auch Schwerbehinderte einstellen. Gibt's ja manchmal so in Stellenausschreibungen auch den Satz, Schwerbehinderte werden bevorzugt eingestellt. Wie sieht das aus und wie sieht das in der Realität vor allen Dingen auch aus?
Genau. Also grundsätzlich gibt es eine Beschäftigungsverpflichtung eines jedes Arbeitgebers, aber nur, wenn er ja also auf den Jahr durchschnittlich gesehen mindestens 20 Arbeitsplätze verfügt. Das heißt, ganz kleine Betriebe oder Einzelunternehmer haben diese Verpflichtung nicht. Und da wenn ein Betrieb mindestens 20 Arbeitsplätze verfügt, haben auf wenigstens 5% der Arbeitsplätze Schwerbehinderte zu beschäftigen. Das heißt, ab 2018 wurde das sogar reformiert und auch erweitert. Hier ist in, ja, ich nenne mal den Paragraphen 154 Absatz 1 Sozialgesetzbuch 9 auch ganz klar geregelt. Erreichen die Arbeitgeber die Quote zur Beschäftigungsverpflichtung nicht, müssen sie jährlich eine Ausgleichsabgabe an das Integrationsamt abführen. Und in dem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch nochmal mitteilen, dass der VdK Deutschland mit den Schwerbehindertenvertretern Bundesnetzwerk und auch ganz, ganz vielen Arbeitgeberverbänden ein Positionspapier an die kommende Bundesregierung gestellt hat. Da sind 9 Forderungen formuliert und auch unter anderem auch die Erhöhung der Ausgleichsabgabe. Das heißt, es hat als Ziel tatsächlich, dass eine Weiterentwicklung und Überarbeitung bei diesem Thema gefordert wird. Und auch in Hessen und Thüringen hat der Sozialverband VdK im Rahmen einer Kampagne zur Bundestagswahl, die hieß unter dem Motto Sozialer Aufschwung jetzt, mehr Engagement für der Politik und der Arbeitgeber natürlich für die Belange von Menschen mit Behinderung gefordert. Unser VdK-Landesvorsitzender Paul Weimann hat schon darauf hingewirkt und hingewiesen, dass von einer umfassenden Teilhabe, wie sie Deutschland 2009 bei der UN-Behindertenrechtskonvention verabschiedet hat, noch weit entfernt ist.
Die Gesellschaft tut sich auch insgesamt schwer mit Krankheiten, mit Behinderungen, mit Schwerbehinderungen. Das merkt man auch daran, dass zum Beispiel ja steuerfreie Beträge für Behinderte sind schon seit Jahrzehnten nicht mehr angehoben worden, obwohl die Inflation natürlich darüber hinweggegangen ist. Obwohl ja Rollstühle, Hörgeräte etc., Hilfsmittel sind ja doch sehr teuer. Also die kosten ja Tausende von Euro und werden auch von der Krankenkasse bezuschusst, aber trotzdem tut sich da nicht viel. Nun unterscheiden sich aber Betriebe im Allgemeinen ja auch nicht von der allgemeinen Bevölkerung. Wir werden ja älter, manche Leute erblinden in ihrem Berufsleben oder werden taub oder haben einen Motorradunfall und sind dann behindert. Sind ja auch dann welche, die von Geburt an behindert sind. Trotzdem hat sich da in dem Bereich nicht so viel getan, weil es halt immer so ein bisschen versteckt ist. Wie kann man das erklären und was fordern Sie als VdK, dass das halt besser anerkannt wird, zumal wir ja auch länger arbeiten sollen?
Ja, einerseits muss ich die Frage nochmals so verstehen, die Gesellschaft tut sich nicht so schwer mit der Schwerbehinderung. Die Träger, die Leistungsträger tun sich zum Teil schwer. Ich habe vor meiner Referententätigkeit 2 Jahre bei der Bezirksgeschäftsstelle Gießen gearbeitet, als Juristin vor Ort. Wir haben gekämpft mit Widerspruch, mit Klage. Und da ist ein Teil der VdK, dass der VdK nicht nur berät, sondern auch tatsächlich die Rechte durchsetzt, die sozialrechtlichen Rechte. Und da habe ich natürlich gesehen, es gibt sehr vielfältige Unterschiede. Was ein Hilfsmittel ist, Es gibt die Hilfsmittelverordnung der gesetzlichen Krankenkassen und da wird natürlich auf die Nützlichkeit, auf die Sparsamkeit, auf die Notwendigkeit Wert gelegt und wir haben tatsächlich für ganz viele gekämpft, weil der Zuschuss an sich direkt nicht gereicht hat. Also der Zuschuss reicht zum Beispiel für ein normales Hörgerät. Ich habe jetzt einen Fall gehabt mit einer Erzieherin. Mhm. Die war leitende Erzieherin einer Kindertagesstätte und hat gesagt, ja, mit diesem normalen Hörgerät komme ich nicht direkt zurecht, weil es besteht ein Geräuschpegel mit den spielenden Kindern, aber auch ich muss an Videokonferenzen im Rahmen von der Pandemie teilnehmen, weil wir Besprechungen nicht machen konnten während dieser Zeit. Und das sind sehr verschiedene Punkte. Ich habe noch einen Mandanten gehabt, der eine gewisse Sehbehinderung hatte und ein Kameraband dran gemacht. Mhm. Augencam heißt das. Mhm. Und das sind Hilfsmittel, die wahnsinnig toll sind, aber zum großen Teil von den Krankenkassen nicht gleich bewilligt werden. Und da steht wirklich der VdK dahinter und sagt, wir suchen jetzt das Recht für dich. Mit den Steuerfreibeträgen, da muss ich Ihnen sagen, da gab es einen Vorteil bezüglich der Kfz-Steuerhilfe, die wurde angehoben. Der VdK hat ja darum gekämpft, Taubblindengeld heißt das. Mhm. Vielleicht haben Sie davon gehört, ein Sinnesbehindertengeld in Hessen eingeführt worden ist.
Auch nicht bundesweit, das gibt's.
Nein. In Hessen gibt es die Besonderheit, es gibt ein Blindengeld und nochmals ein Sinnesbehindertengeld. Mhm. Und das ist fast einmalig. Und da hat der VdK sozialpolitisch sich jahrelang engagiert, dass die besonderen Ansprüche von Menschen mit diesen Behinderungen auch gesichert werden.
Also es ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass die Gesellschaft sich insgesamt nicht schwer tut mit Behinderung, sondern im Gegensatz zu, also weil Diversität ja gefordert wird, das auch dann fördert und die auch die Digitalisierung offensichtlich ja da ganz andere Möglichkeiten der Teilhabe wieder bildet.
Ja.
Da wünschen wir Ihnen dann noch viel Erfolg bei der Arbeit, dass halt die Leistungsträger sich dann auch dem besinnen, dass halt die Sachen auch Geld kosten und auch natürlich Innovationen sind. Nicht? Teilweise sind die Sachen ja auch made in Europe.
Genau, wir hatten jetzt drei Landestagungen mit dem Landeswohlfahrtsverband und da ging es um die Arbeitswelt 4.0. Mhm. Das ist eine Initiative, wo tatsächlich auch nochmals unglaubliche technische Hilfsmittel vorgeschlagen worden sind. Zum Beispiel auch die Kostenübernahme für Gebärdensprachdolmetscher gibt es im Beruf. Dann nochmal Assistenzhunde. Also es gab da wirklich Verbesserungen, aber es muss individuell betrachtet werden, wie kann man im Einzelnen einen körperbehinderten oder geistig behinderten Menschen schaffen, im Betrieb einzugliedern oder auch die Arbeit so zu gestalten, dass er seine Arbeit aufrechterhalten kann und weitergehen kann.
Danke für das Interview.
Für Menschen mit Hör- und Sprachschwierigkeiten kann es eine Herausforderung sein, im Notfall die Feuerwehr oder Polizei per Mobiltelefon zu rufen. Die neue App Nora kann helfen. Wer in einem Notfall die 112 oder 110 anrufen muss, ist schon herausgefordert. Möglicherweise in Aufregung oder Panik ist es wichtig, der Feuerwehr oder Polizei möglichst klare Informationen darüber zu geben, was passiert ist und vor allen Dingen wo. Für Menschen, die schlecht oder gar nicht hören können, ist dies noch schwieriger. Die Betroffenen sind oft auf die Hilfe anderer angewiesen. Ab Dienstag, den 28. September, kann die neue Notruf-App Nora in solchen Situationen helfen. Sie ist nun in fast allen Bundesländern verfügbar. Die App soll es ermöglichen, auch mit geringen Sprachkenntnissen oder ganz ohne Sprechen einen Notruf abzusetzen. mit einfachen Symbolen und Texten und einer intuitiven Benutzerführung. Die Leitstelle der Frankfurter Feuerwehr und der Polizei wurden für die neue App geschult und ausgestattet. Die Notruf-App bietet nach dem Herunterladen auf das Mobiltelefon sogar einen Demo-Modus an, in dem man das Absetzen eines Notrufs üben kann. Zunächst muss man sich bei der App registrieren. So wird der Name gespeichert und die Telefonnummer des Anschlusses, auf dem die App registriert ist. Auf freiwilliger Basis können Informationen wie Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen und Behinderungen eingegeben werden. Ist dies geschehen, kann man über die Menüführung die eigene Situation einfach darstellen. Dazu gibt es einen Unterpunkt wie Unfallmeldung, die Verletztenmeldung, einen Überfall oder einen Wohnungsbrand. Die Notruf-App fragt nun wichtige Details ab, wie zum Beispiel, wie viele Verletzte es gibt oder wo genau das Feuer ist, in welchem Stockwerk sich der Brandherd befindet. Über maximal 5 aufeinanderfolgende Fragen werden Informationen zur konkreten Notfallsituation abgefragt. Symbole, Texte in leicht verständlicher Sprache und eine intuitive Benutzerführung sind dabei hilfreich. In bedrohlichen Situationen, in denen der Notruf möglichst unbemerkt bleiben soll, ist auch ein stiller Notruf möglich. Der Notrufstandort wird über das mobile Gerät ermittelt und zusammen mit den anderen Informationen an die zuständige Notrufleitstelle übermittelt. Die Notruf-App für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste kann deutschlandweit genutzt werden. Neben Deutsch ist die App auch in Englisch verfügbar. Die Fragen werden zudem in einfacher Sprache gestellt und mit Piktogrammen erklärt, sodass auch jemand mit geringen Sprachkenntnissen eine Nachricht an die Feuerwehr oder Polizei richtig absetzen kann. Wird dann der rote Knopf gedrückt, der dann die Nachricht an die Feuerwehr oder Polizei übermittelt, wird auch der Standort des Handys an die Leitstelle automatisch weitergegeben. Optional kann auch der Ort, an dem der Einsatz erforderlich ist, eingegeben werden. Anschließend bleibt man über eine Chatverbindung in Kontakt, so dass man wichtige Informationen mit der Leitstelle austauschen kann. Zum Beispiel Erste-Hilfemaßnahmen oder die Einweisung von Einsatzfahrzeugen zu hilfsbedürftigen Personen. Der Vorteil der App ist, dass es beim Absetzen des Notrufs keine Wartezeiten gibt und man auch in Situationen, in denen man nicht sprechen kann, einen Notruf still absetzen kann. Zum Beispiel, wenn man einen Schlaganfall erlitten hat und nicht mehr sprechen kann. Eine funktionierende App, die jeder auf seinem Mobiltelefon haben sollte. Es ist in jedem App Store unter Nora App verfügbar.
Am Telefon habe ich nun eine Interviewpartnerin zum Thema Nora App. Stellen Sie sich doch vielleicht kurz vor.
Ja, hallo, Anne Walkemar ist mein Name und ich bin Pressesprecherin in der Feuerwehr.
Wie funktioniert das denn? Wie wird das in Frankfurt dann umgesetzt bei der Feuerwehr?
Ja, also die App heißt Nora, steht für Notruf-App und ist gerade erschienen. Ist ein bundesweites Projekt. Im Grunde Federführung hatte da Nordrhein-Westfalen. Es hat auch ein bisschen gedauert, diese App zu entwickeln. Aber wir müssen sagen, die ist wirklich gut und funktioniert einwandfrei. Auch unsere Leitstelle war zum Testen involviert. Also man hat diese App, man muss sich registrieren und seine Telefonnummer hinterlegen. Mehr muss man eigentlich nicht machen. Und dann kann man die App schnell nutzen. Und zwar, wenn man auf Notruf senden drückt, dann öffnet sich so ein kleiner Dialog. Das sind so 1, 2, 3, 4 Fragen, maximal 5, mit Piktogrammen, also schnell zu erfassen. Man kann es schnell beantworten und mit dann senden, poppt dieser Notruf bei uns auf. Also wir haben vorne an der Kopfseite der Leitstelle, das muss man sich wie so ein Großraumbüro vorstellen, mit vielen Telefonplätzen und vielen Bildschirmen, vorne eine große Wand mit Bildschirm und da ist es sofort sichtbar. Das heißt, er kann sofort übernommen werden, der Notruf. Und also es öffnet sich dann bei uns ein Fenster. Wir sehen schon gleich, was los ist, weil durch die Beantwortung der Frage einfach auch schon ein relativ konkretes Bild entstanden ist. Das fängt nicht bei Null an. Wir wissen auch schon, wo der Notrufsender sich befindet, weil Standortdaten übermittelt sind. Auch das ist von unschätzbarem Wert, wenn man sich überlegt. Also Da können wir immer gleich schon viel anfangen. Und es werden sofort Kräfte geschickt. Unsere Leitstellenmitarbeiter sagen dann, Kräfte sind los. Und wenn noch Fragen da sind, können die per Chat, mit einem einfachen Chat noch dann beantwortet werden gegenseitig.
Danke Ihnen für das Interview.
In Berlin ist nicht nur der Bundestag und das Landesparlament gewählt worden, sondern auch ein Volksentscheid entschieden worden, und zwar von der Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Diese Initiative verfolgte mit dem Volksentscheid die Vergesellschaftung von Wohnungen, von 240.000 Wohnungen in Berlin und im Berliner Umland. 56,4% der Berliner haben sich für den Volksentscheid ausgesprochen, also für die Vergesellschaftung von diesen Wohnungen. Gegenstand des Volksentscheids war, dass Gesellschaften, die mehr als 3.000 Wohnungen im Bestand haben und gewinnorientiert sind, vom Land Berlin vergesellschaftet werden sollen und diese Wohnungen dann in einer Anstalt öffentlichen Rechts überführt werden sollen. Jetzt geht das natürlich nicht so, dass man einfach enteignet, sondern das Grundgesetz sieht zwar in einem Artikel 15 vor, dass eine Vergesellschaftung stattfinden kann, allerdings werden dadurch auch Entschädigungsleistungen verlangt, die durch die Initiative berechnet wurden in Höhe von 8 bis 10 Milliarden Euro. Nach den Plänen der Initiatoren soll das so geschehen, dass die Mieter durch ihre Miete einen langfristigen Kredit über 43,5 Jahre abbezahlen und somit dann das Geld in diesen Kredit zurückzahlen und damit dann die Anstalt öffentlichen Rechts die Wohnungen in der Zeit verwaltet und die Mieter quasi betreut. Wir haben gleich ein Interview dazu mit dem Präsidenten der Haus und Grund und werden uns gleich nochmal darüber erkundigen, welchen Eindruck das Ganze macht. Hintergrund ist auch, der Volksentscheid ist ja rechtlich nicht bindend, sondern ist ein Vorschlag für den Berliner Senat, für das Abgeordnetenhaus, sich mit dem Thema zu beschäftigen und einen Beschluss des Abgeordnetenhauses dann herbeizuführen. Nun wird ja auch die Berliner Regierung neu gewählt, also das Landesparlament, das Abgeordnetenhaus. Dort hat jetzt nach der letzten Wahl Rot-Grün die Mehrheit und es sieht danach aus, dass Franziska Giffey, die frühere Familienministerin, die Koalition dann auch leiten wird. Sie hatte sich allerdings schon etwas abweichend zu den Plänen geäußert, in dem Sinne, dass sie doch deutlich auf das Bauen von Wohnungen setzt und nicht so sehr auf Entschädigungsleistung für bestehende Wohnungen.
Am Telefon begrüße ich jetzt den Präsidenten von Haus und Grund in Berlin, Herrn Dr. Warnke. Und ich möchte gerne die Frage an Sie stellen. Es gab jetzt den Bürgerentscheid Deutsche Wohnen enteignen. Da geht es um die Vergesellschaftung von 240.000 Wohnungen und der ist positiv beschieden worden von den Berlinern mit 56,4% der Stimmen. Welchen Eindruck hinterlässt das auf Sie als Präsident von Haus und Grund?
Ja, es ist kein positives Signal, im Gegenteil ein negatives. Wir sind zwar als Vertreter der privaten Eigentümer nicht unmittelbar von dem Volksentscheid betroffen, da ja Unternehmen mit einer Größe von 3.000 Wohnungen und mehr enteignet werden sollen. Aber es ist natürlich auch eine Debatte über Eigentum und die andere Seite des Eigentums, nämlich Freiheit. Wem soll was in diesem Land gehören? Und diese Frage ist in Berlin zumindest jetzt erstmal mit Vergesellschaftung und damit gegen Freiheit, Eigentum und sicherlich auch Marktwirtschaft beantwortet worden.
Mhm.
Jetzt sind Vergesellschaftungen uns ja nicht unbekannt bei Autobahnbau oder ähnlichen Sachen, die dem Allgemeingut, Allgemeinwohl nützen, werden ja auch Grundstücke etc. vergesellschaftet, wenn es halt gar nicht mehr geht, also wenn Leute dann nicht verkaufen wollen oder ähnliches. Jetzt ist das aber hier eine andere Situation. Was macht denn den Berliner Wohnungsmarkt so einzigartig gegenüber zum Beispiel dem Wohnungsmarkt in Frankfurt, Berlin oder Hamburg?
Ich glaube, der Wohnungsmarkt in Berlin ist gar nicht sonderlich viel anders. Das, was in Berlin anders ist, ist vor allem die Politik. Wir haben seit 2006 die Situation, dass die Bundesländer verantwortlich sind für die Wohnungspolitik. Seit 2006 haben alle Berliner Senate das Geld, das sie von der Bundesregierung für die Wohnungspolitik bekommen. Das waren zuletzt 1 Milliarde Euro pro Jahr für alle Bundesländer, in den allgemeinen Haushalt gesteckt, und damit wurden Haushaltslöcher gestopft, aber eben keine Wohnungspolitik betrieben. Mhm. Und in den vergangenen vier Jahren unter dem rot-rot-grünen Senat haben die linken Bausenatoren Lomscher und Scheel praktisch jedes Neubauvorhaben verhindert und damit auch Politik gegen die eigenen Bürger gemacht und wollten sozusagen vom Leid der Menschen profitieren. Diese Politik ist es, die den Berliner Wohnungsmarkt prägt, und dazu gehört natürlich dann auch noch die Wahrheit, dass ein Großteil der kommunalen Wohnungen vor 15 Jahren vom damaligen rot-roten Senat, also SPD und Linkspartei, beziehungsweise hieß damals noch PDS, privatisiert worden sind, und damit ist letztlich überhaupt erst dieses globale Geschacher mit den Berliner Wohnungen entstanden. Also ein hausgemachtes Problem, das jetzt auch noch verschärft worden ist, und diese Unzufriedenheit äußert sich sicherlich in dem Volksentscheid.
Das heißt, das ist quasi jetzt nicht nur ein rein, sag ich mal, kommunistisches Begehren, jetzt irgendwie die Wohnung zu privatisieren, sondern quasi einen alten Zustand wieder herbeizuführen, den es vorher schon gab.
Letztlich ist es so, dass das Ziel dieses Volksentscheides natürlich scheinbar ist, einen alten Zustand wiederherzustellen, aber eben mit Mitteln, die so nicht ganz korrekt sind. Was Berlin machen könnte, wäre ja neue Wohnungen bauen oder Wohnungen zu kaufen. Aber man muss sich ja immer fragen, wozu das Ganze? Ziel muss doch eigentlich sein, ausreichend Wohnraum zu haben in dieser Stadt, auch bezahlbaren Wohnraum zu haben. Berlin ist immer noch vergleichsweise günstig. Ich denke, die Menschen zum Beispiel in Frankfurt am Main wären begeistert, wenn sie die Situation hätten wie in Berlin, wo die Miete im Mittel 6,79 Euro kostet. Und zwar nicht vor 10 Jahren, sondern im Jahr 2021. Das sind die offiziellen Zahlen des Berliner Senats. 6,79 Euro pro Quadratmeter. Das ist jetzt nicht extrem hoch. Und was man hier eben sehen muss, ist, dass wir sicherlich dort, wo Menschen neu in die Stadt ziehen und höhere Angebotsmieten haben, Unterstützung durch Neubau brauchen. Aber das ist das, was wir bräuchten, und nicht Milliardenausgaben, die das Land ja auch kaum stemmen kann, für Wohnungen, die bereits vorhanden sind. Das bringt uns nicht voran.
Verstehe. Jetzt hat Sarrazin damals 4,1 Milliarden eingenommen. Die Initiative selber geht von Kosten für die Vergesellschaftung, die auch entschädigt werden muss, in Höhe von 8 Milliarden aus. Das heißt also, da sind quasi 4 Milliarden oder vielleicht sogar 11 Milliarden. Da sind verschiedene Zahlen im Raum. Es sind also mindestens 4 Milliarden Euro, die dann zusätzlich von den Mietern wieder aufgebracht werden müssen, die ja in einer solchen Anstalt öffentlichen Rechts dann verwaltet werden, oder?
Ich befürchte, das ist sogar noch ein wenig schlimmer. Der Berliner Senat geht von 30 Milliarden Euro an Kosten aus. Und ja, wenn man jetzt mal das letzte Grundstücksgeschäft des Berliner Senates zugrunde legt, eines der dümmsten, das ich je habe erleben dürfen. Der Berliner Senat hat nämlich vor gerade mal 4 Wochen ungefähr 15.000 Wohnungen zurückgekauft. Verkauft wurden die anteilig in einem größeren Paket für 100 Millionen Euro vor 15 Jahren. Und jetzt hat er sie zurückgekauft für 2,4 Milliarden Euro. Also das 24-fache dessen, was man damals erhalten hat. Wenn man diesen Kostenmaßstab auf die 250.000 Wohnungen hochrechnet, dann liegt man eher bei 40 bis 45 Milliarden Euro, die das Ganze kostet. Und es wird Sie nicht überraschen, wenn ich sage, dass das Land Berlin dieses Geld natürlich nicht hat. Das heißt, ich tippe eher mal, dass auch die Mieterinnen und Mieter in Frankfurt am Main und München und in anderen teuren Städten über den Länderfinanzausgleich daran beteiligt werden, diesen Wohnungskauf zu finanzieren.
Das klingt jetzt so, als gäbe es dadurch nicht mehr Wohnungen, sondern sogar eher ein gutes Geschäft für diejenigen, die enteignet werden. Jetzt hat Frau Giffey, Rot-Grün, wurde jetzt ja gewählt. Man weiß nicht, wie jetzt eine Koalition entstehen wird, also welche Konstellation nachher rauskommt. Aber Frau Giffey hat ja auf diese Frage schon geantwortet, von wegen, dass sie mehr in Bauen investieren will und den Volksentscheid seinen Gang gehen lassen will. Aber sie sagte, kein jubelndes Jahr machen wir. Also wie ist das einzuschätzen?
In der Tat hat Frau Giffey sich gegen diesen Volksentscheid positioniert. Die Frage wird jetzt sein, wie die Koalitionsverhandlungen bei der Regierungsbildung im Land Berlin in den kommenden Wochen vonstatten gehen. Eine denkbare Möglichkeit wäre ja, dass Rot-Rot-Grün weiter regiert. Und dann säßen zumindest zwei Parteien mit Frau Giffey am Tisch, die sich für diesen Volksentscheid ausgesprochen haben, nämlich die Grünen und die Linkspartei. Insofern kann man jetzt noch nicht sagen, wie die Landesregierung handeln wird, auch wenn die potenzielle regierende Bürgermeisterin Frau Giffey nicht, wie sie sagt, begeistert ist von dieser Entscheidung. Ich wage an dieser Stelle keine Prognose, denn es gibt ja auch noch andere Koalitionsoptionen. Wir müssen einfach abwarten, was passiert.
Interessant. Jetzt haben wir die eine Seite beleuchtet. Ich wollte noch mal gern die andere Seite beleuchten. Wenn man jetzt sagt, okay, man muss mehr Wohnungen schaffen, weil Berlin einfach expandiert, interessanter geworden ist für Leute, die wohnen wollen. Wie ist denn das Klima für Investoren? Ich meine, wenn ich jetzt als Investor das sehe, was ich von Ausland her und mir das angucke, den Pressespiegel, dann bin ich ja nicht unbedingt begeistert, in eine Stadt zu investieren, wo vergesellschaftet wird.
Das ist sicherlich das eine. Wir haben ja schon den gescheiterten Mietendeckel hier gehabt und der hat es eigentlich ganz gut vorgeführt, was passiert, wenn man mit derartigen Maßnahmen auf den Wohnungsmarkt zugeht. Haus und Grund vertritt die Interessen der privaten Kleineigentümer, also von Bürgern, die vielleicht ein oder zwei Wohnungen haben und diese vermieten. Und die Reaktion auf den Mietendeckel war, dass das Mietwohnungsangebot in Berlin um zwei Drittel eingebrochen ist innerhalb von Tagen und gleichzeitig die Anzahl der zum Verkauf stehenden Eigentumswohnungen um 40% nach oben geschnellt ist. Also es war sichtbar, Menschen, wahrscheinlich auch Menschen, die gerade finanziert hatten, wollten den Wohnungsmarkt wieder verlassen. Und ich meine, das ist letztlich das Signal, das jetzt auch mit diesen Enteignungsplänen gesendet wird. Noch soll die Enteignungsgrenze bei 3.000 Wohneinheiten liegen. Aber wir alle kennen die Debatten. Demnächst liegt es dann bei 500. Und wir hatten ja auch schon die Frage von der SPD aufgeworfen, mit welchem Recht überhaupt jemand mehr als die eigene Wohnung besitzt, in der er oder sie wohnt. Und das ist doch der springende Punkt. Wir haben hier ein Damoklesschwert über dem Kopf hängen für all diejenigen, die bereit sind, in Berlin nicht nur Wohnraum zu stellen, sondern diesen auch energetisch zu modernisieren oder altersgerecht umzubauen. Und da wird sich in Zukunft jeder fragen, baue ich eine neue Wohnung lieber und kaufe sie mir in Frankfurt, Düsseldorf, München oder Stuttgart, oder bin ich tatsächlich so risikomutig und investiere in Berlin? Ich glaube, da werden viele Menschen auf andere Städte ausweichen und das wird sich dann relativ zügig auch sehr nachteilig für die Berliner Mieterinnen und Mieter auswirken.
Auch in höheren Kosten dann wahrscheinlich. Ja gut, es kommen ja noch große Kosten wahrscheinlich auf die Vermieter zu, Stichwort alternde Gesellschaft, da müssen Wohnungen ja auch barrierefrei umgebaut werden, CO2-Diskussion, Klimawandel, da muss ja auch investiert werden in Isolierung und in Heizung. Da ist sicherlich noch einiges zu machen. Ich denke, dass sich da vielleicht doch einige Gedanken machen werden. Interessant, das zu hören aus Ihrem Munde und diese ganze Situation nochmal in Gänze erfassen zu können. Danke Ihnen für das Interview.
Ich danke Ihnen, Herr Sinning.